Heute verknote ich einen der vielen losen Fäden, die sich durch das Jahr meines Lebens ziehen. Wir hören ein letztes Mal Anekdoten aus meiner Zeit mit Julie, der Französin, an deren Seite ich, ohne es zu wollen wohlgemerkt, so richtig erwachsen wurde. In diesem Sinne, allons-y, wir fangen an.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
Willkommen zurück zur nächsten regulären Folge des Podcasts Das Jahr meines Lebens. Mein Name ist Patrick Steller und ich erzähle heute über die wichtigsten Ereignisse meines persönlichen Jahres 2016. Wie immer so objektiv wie möglich und so umfassend wie nötig. Die Namen der handelnden Personen sind verfremdet, aber das wisst ihr ja alle. 2016 wurde ich im April 33 Jahre alt. Es war das vorletzte Jahr an der Seite von Julie, die ich ja im Sommer 2012 auf einer Einweihungsparty meines bayerischen Schulfreundes Moritz kennengelernt hatte. Wir erinnern uns. Und da es heute das letzte Mal um meine Zeit mit ihr gehen wird, ist es angebracht, diese Folge mit ein paar grundsätzlichen Gedanken über Julie zu beginnen. Mit Julie war ich am längsten zusammen, ein bisschen über 5 Jahre, um genau zu sein, vom Sommer 2012 bis zum Sommer 2017. Und in der Zeit, als es langsam aber sicher auf diese für mich magische 5-Jahres-Grenze zusteuerte, wollte ich alles dafür tun, dass es auch wirklich dazu kam. Es war mir damals unglaublich wichtig, dieses Ziel zu erreichen, denn ich wollte mir ganz egoistisch beweisen, dass es A. eine Frau gibt, die es länger als alle anderen Frauen zuvor mit mir aushält, also am Stück wohlgemerkt, denn netto war ich mit Fanny knapp 6 Jahre zusammen, und B. dass ich es länger als mit allen anderen Frauen zuvor am Stück aushalte. Wobei, letzteres ist eigentlich Quatsch. Denn ich war ja damals so sehr auf die Gegenseite in meinen Beziehungen fixiert, dass es mir gar nicht in den Sinn kam, in mich hineinzuhorchen, ob ich die Art, wie ich Beziehungen führe, überhaupt gut finde. Und ob mir das gut tut. Dieser Blick nach innen kam mir erst später im Rahmen der Gruppentherapie. Und überhaupt diese beknackte Formulierung, ob es eine Frau mit mir aushält, so als wäre das ein Marathonlauf, bei dem es um die Leidensfähigkeit geht. Aber okay, so habe ich halt damals 2015, 16 und 17 gedacht, als es in der Beziehung mit Julie kompliziert wurde. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich wollte also unbedingt 5 Jahre lang mit Julie zusammen sein, komme was wolle. Denn dann wäre ich auch länger mit ihr zusammen gewesen als mit ihrer Vorgängerin Katharina. Denn Katharina war, oder wenn ich ehrlich bin, sie war nicht, sondern sie ist die große Liebe meines Lebens. Und mit ihr war ich eben nur ein bisschen über 4,5 Jahre am Stück zusammen. Fuck my life. Allein diese Denkweise von damals nochmal zu rekapitulieren, sorgt in mir gerade für große Scham. Aber ich will ja ehrlich sein. Und obwohl die Beziehung mit Julie also letztlich 5 Jahre lang hielt, ist sie in meinen kreativen Projekten am seltensten Thema. Ich habe kaum Lieder über und für sie geschrieben. Ich habe sie kaum in meinen literarischen Ambitionen eingewoben. Wir haben nichts Künstlerisches zusammen gemacht, obwohl sie die einzige Künstlerin ist, mit der ich jemals zusammen war. Und das war etwas, was ich mir immer gewünscht habe. Wir erinnern uns, Julie ist eine begnadete Zeichnerin, die Figuren für Zeichentrick- und Animationsprojekte entwirft. Gleichzeitig war sie aber unfassbar prägend für meine persönliche Entwicklung. In der Zeit mit Julie bin ich endgültig erwachsen geworden. Ich habe das erste und bisher einzige Mal mit einer Frau zusammen gewohnt. Zwar nur auf 50 Quadratmetern, was definitiv nicht gerade beziehungsfördernd war, aber immerhin. Sie hat meinen Horizont erweitert, denn sie war auch die erste nicht-deutsche Frau, mit der ich zusammen war. Mit ihrer Kunst war sie selbstständig und hat mir geholfen, die großen Hürden des Freelancer-Daseins zu überspringen, ohne auf die Fresse zu fliegen. Sie hat mir gezeigt, wie man Steuererklärungen anfertigt, hat mir geholfen, kochen zu lernen, hat mir die französische Lebenslust mit Savoir-Vivre, Aperitif und Nouvelle Vague näher gebracht. Wir sind zu Kunstausstellungen und Arzi-Farzi-Schwarz-Weiß-Filmen ins Kino gegangen, sind verreist und haben ausgedehnte Fahrradtouren unternommen. Sie hat also meinen Horizont, wie gesagt, in jeglicher Hinsicht erweitert. Und dafür bin ich ihr so unglaublich dankbar. Und ich verstehe es gleichzeitig auch nicht, dass sie, die eine ideale Muse war, keine Muse für mich war. Vielleicht, weil ich damals trotz meines erweiterten Horizontes in einem wichtigen Aspekt meines Wesens schrecklich oberflächlich war. Ich brauche körperliche Nähe, Küsse, Berührungen, Sex, all das, mehr noch als die Luft zum Atmen. Sex ist quasi meine Love Language. Und wenn man es böse formulieren will, werde ich wohl im Grunde meines Wesens immer ein notgeiler Teenager sein. Aber damit habe ich mich arrangiert. Ich wollte eigentlich schreiben, ich werde wohl immer ein seriell monogam veranlagter nymphomanischer Teenager sein. Aber ich habe gerade im Internet gelesen, dass man nur Frauen mit ausgeprägtem Sexualtrieb als Nymphomaninnen bezeichnet. Bei Männern heißt es, er leidet unter einem Don Juan-Komplex. Und ich weiß, diese Diskussion würde jetzt zu weit führen, aber come on, Don Juan-Komplex, das klingt literarisch, poetisch und hat dadurch gleich eine ganz andere Konnotation als der medizinische Fachbegriff Nymphomanie, der viel eher nach Krankheit klingt als Don Juan-Komplex. Aber wie wir alle hoffentlich wissen, ist der Großteil der Medizin ja eh misogyn, weshalb uns diese ganze Sache eigentlich nicht schocken sollte. Kurzer Exkurs, Ende. Wo waren wir? Genau. Ich war damals also dauerhorny und dann war ich auch noch mit einer Französin zusammen. Und Französinnen gelten in der deutschen Kultur ja als femme fatale, als sexy Pornofantasie, als unwiderstehliche Liebhaberinnen. Wer erinnert sich nicht an diese verdammte Schöfferhofer Weizenwerbung aus dem Jahr 1997, die den französischen Frauen objektiv betrachtet einen Bärendienst erwiesen hat, wenn man es freundlich formulieren will?
Liebe Harald, kannst du mir nicht etwas von dir schicken? Deine Hemd mit der Parfum von letzte Nacht oder die Hähnchenbein, die du nicht aufgegessen hast? Und eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in mein Bauchnabel.
So, und in diesem Mindset komme ich also im Sommer 2012 mit Julie zusammen. Und als ich sie bitte, mir mit übertriebenem französischen Akzent versaute Sachen ins Ohr zu flüstern, will sie mir am liebsten die Augen auskratzen. Denn sie hat diese Werbung gehasst. Zu Recht. Und sie hat, seit sie in Deutschland lebt, alles dafür getan, dass möglichst niemand merkt, dass sie Französin ist, wenn sie den Mund aufmacht. Julie wollte kein Klischee sein. Und ich? Ich wollte mit einem Klischee zusammen sein. So einfach, so banal, so problematisch. So blöd das klingt, das war ein Dauerstreitpunkt zwischen uns in all den Jahren. Wie viel Liebe, Sex und Zärtlichkeit ist nötig? Wie viel ist möglich? Und wo ist die Mitte, in der wir uns treffen können? Und natürlich spielte das auch im Jahr 2016 eine große Rolle. Leider. Denn 2016 war ein Bruder- und Schwesterjahr für Julie und mich. Wir sind abends zusammen eingeschlafen und morgens zusammen aufgewacht. Wenn sie nicht in der Nacht geflüchtet ist, weil ich geschnarcht habe oder sie sich eingeengt gefühlt hatte. Tagsüber ist sie zu ihrer Bürogemeinschaft nach Neukölln gefahren, um dort an ihren Projekten zu arbeiten, während ich in der gemeinsamen Wohnung saß und an meinem Buch Der blaue Schmetterling geschrieben habe. Oder als Freelancer für die Berliner Beratungsagentur Dark Horse unterwegs war, um Design Thinking Workshops zu coachen oder Innovationsprojekte zu begleiten. Ja, 2016 habe ich mein Geld zum überwiegenden Teil mit Agenturarbeit verdient. Nur ganz selten noch hatte ich kleine journalistische Jobs, die mir hier und da von früheren Mitstudentinnen zugeschustert wurden. Ich habe damals nämlich gemerkt, meine Journalismus-Ära ist irgendwie vorbei. Ich habe keine Lust mehr, in dieser Branche zu arbeiten. Und gerade als Freelancer waren die Tagessätze fast schon kriminell niedrig. Bei der Agentur dagegen habe ich für ähnliche Arbeit das Doppelt- und Dreifache verdient. Mindestens. Auch das hat mir dann den Abschied aus dem Journalismus erleichtert, obwohl ich natürlich ebenfalls dachte, fuck, jetzt hast du das gemacht, seit du 20 warst. Du hast das 5 Jahre lang studiert. Und jetzt kehrst du der ganzen Sache den Rücken? War das alles umsonst? Heute, während ich diese und die vergangenen Podcast-Folgen aufnehme, stehe ich interessanterweise wieder vor dem Ende eines beruflichen Zyklus, denn ich arbeite schon seit Monaten nicht mehr als Berater, Coach und Kommunikationsexperte für Dark Horse. Im Gegensatz zu 2016 liegt der nächste Karriereschritt aber noch irgendwo im Nebel verborgen. Und ich schwanke zwischen einem Gefühl der Freiheit und einem Gefühl der Angst, wenn ich an meine Zukunft denke. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um die Vergangenheit. Julie und ich gingen uns also tagsüber die meiste Zeit aus dem Weg. Wir unternahmen auch selten etwas nur zu zweit. Eher waren wir mit ihren Freunden und Kolleginnen unterwegs, die in der Zeit auch zu meinen geworden waren. Ich glaube, das war auch so ein starkes Zeichen dafür, dass unsere Beziehung in einem gewohnten Trott angekommen war. Wenn wir nur zu zweit waren, war die Kommunikation funktionell. Wer geht was einkaufen? Was steht am Wochenende an? Ich treffe mich heute Abend mit X, du gehst morgen Abend mit Y ins Kino. Deine Schwester kommt nächste Woche mit Mann und Kindern nach Berlin. Meine Eltern feiern in 2 Wochen eine Sommerparty. Kommst du mit? Nein, keine Lust. Okay. Die Liebe zwischen uns war zu einer geschwisterlichen geworden. Wirklich intim waren wir nicht. Begonnen hatte dieser Wandel schon im Jahr zuvor, vielleicht sogar schon Mitte 2014, aber so richtig weiß ich es nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass es mir 2016 in vielen Momenten aufgefallen ist. Und ich fragte mich deshalb immer wieder, sollten wir es nicht lieber lassen? 2 Mal haben wir uns beide getraut, diese Frage auch zu verbalisieren. 2 Mal kam es zur großen Aussprache, 2 Mal beinahe zum Aus. Unter Tränen haben wir uns beide Male dann geschworen, dass es wieder besser zwischen uns wird, dass wir mehr zu zweit machen, dass wir uns beide wieder mehr Mühe geben. Doch der anfängliche neue Elan verpuffte jedes Mal schnell. Also blieb die Frage, sollten wir es nicht lieber lassen, in diesem Jahr unbeantwortet? Denn ich wusste einerseits natürlich auch, warum es so wenig Intimität zwischen uns gab, und andererseits wollte ich auch nicht alleine sein. Julie war am Ende nie die Freundin, die ich suchte, aber ich glaube, die Freundin, die ich brauchte. Beides habe ich aber damals nicht kapiert. Deshalb habe ich entgegen besseren Wissens versucht, sie in eine Form zu pressen, eine, die mir gefällt. Natürlich vergebens. Und sie mich aber auch. Das musste also schiefgehen irgendwann. Und wenn ich dann 1 Jahr später, also im Herbst 2017, in Nathalies Armen lande, ist das auch eine unmittelbare Reaktion auf die Erfahrung mit Julie. Denn Nathalie, wie wir aus den Folgen über die Jahre 2017 und 18 wissen, war ja das Gegenteil von Julie. Und wie das endet, wissen wir ja auch. Aber an dem Desaster mit Nathalie trägt Julie natürlich keine Schuld. Das ist mir wichtig zu erwähnen. Und ich weiß auch, sie würde es, beziehungsweise mich, scheiße finden, wenn sie diese Folgen hier über sich hört. Egal, wie sehr ich mich bemühe, bei der Nacherzählung der Ereignisse nur bei mir zu bleiben und sie nicht zu verletzen. Egal, wie sehr ich biografische Daten, Tatsachen und Namen abändere. Denn das ist ja die Krux dieses Podcast-Formats. Wenn es intim wird, laufe ich Gefahr, Grenzen zu übertreten, Gefühle zu verletzen. Und das tut mir leid. Chrissy ist damals wegen dieser Tatsache aus dem Projekt ausgestiegen. Und ich ziehe es trotzdem durch, obwohl ich mich immer wieder mal dabei unwohl fühle. Ich kann also nur hoffen, dass das hier als Kunst durchgeht. Ich glaube, ich brauche mal eine kurze Pause. Deshalb lasst uns mal eben einen Blick auf das Jahr 2016 im Allgemeinen werfen. Also, welche Musik war in diesem Jahr en vogue? Was ist sonst noch so passiert, abseits der persönlichen Geschichten? Denn das gehört ja ebenfalls zu diesem Podcast. Zuerst Musik. Der Chartmix. Den gab es ja auch schon seit ein paar Folgen nicht mehr, weil ich so viel gequatscht habe, oder? Deshalb kommen hier die subjektiven Hits des Jahres, die ich 2016 gehört habe. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Work, 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 work. You see me do me da, 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 da. I'm in the hang seat. Die ersten Nummern in diesem Chartmix kamen wahrscheinlich überraschend, aber ich habe tatsächlich all diese Lieder 2016 gehört und gefeiert. Ja, auch Justin Timberlake, mit dem ich bis auf Can't Stop the Feeling überhaupt nichts anfangen kann. Die Nummer ist aber wirklich und wahrhaftig der erste Song in meiner Party-Playlist. Sorry, not sorry. Danach kam Rihanna, die mir in diesem Jahr mit Work, 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 Work einen nervigen Ohrwurm beschert hat. Ja, ansonsten habe ich 2016 auch das erste Mal die Band Jennifer Rostock so richtig wahrgenommen. Die waren mit dem Lied Hengstin im Mix vertreten. Und die, die immer lacht, von Kerstin Ott, gehörte erschreckenderweise zu meinen Sommerhits des Jahres. Und ich finde auch ihre Geschichte einfach ziemlich bemerkenswert. Schwere Kindheit, Pflegefamilien, Malerin und Lackiererin gelernt, Musik als Hobby gemacht und plötzlich liegen so ein paar faule DJs einen simplen Beat unter das Lied und die Nummer wird zum Hit. Kerstin Ott hat ausgesorgt. Finde ich gut. Ich und mein Holz von den 257ers ist einfach nur ein absurdes Lied, was die hohe Chartplatzierung in dem Jahr für mich umso erstaunlicher macht, aber ich mag's. Und als nächstes habe ich in den Chartmix reingemischt. Das ist ja so eine Trompetennummer, deren Titel sich niemand merken kann. Aber hier für euch, das Lied heißt Kungs vs. Cooking on Three Burners mit This Girl. Und dieses Lied lässt mich immer an meinen ersten Wohnmobiltrip mit meinem Vater im August 2016 zurückdenken. Wir waren damals an der Ostsee und haben Beachvolleyball für uns entdeckt. Als Zuschauer wohlgemerkt. Seitdem verfolge ich jedes Jahr die deutschen Beachvolleyballmeisterschaften. Schweres Wort. Außerdem war es das erste Mal seit langer Zeit, dass ich damals tagelang nur mit meinem Vater unterwegs war. Quasi ein klassischer Vater-Sohn-Ausflug. Wir haben so viele tiefe, ehrliche, emotionale Gespräche geführt wie vielleicht noch nie. Ich weiß jedenfalls, dass ich danach dachte, endlich verstehe ich meinen Vater so wirklich. Und er wahrscheinlich auch mich. Denn obwohl wir uns beide lieben, war das Verhältnis nicht immer störungsfrei, weil wir in manchen Dingen so unterschiedlich ticken und gleichzeitig auch beide sture Widder sind, die bei jedem Diskurs miteinander als Sieger vom Feld gehen wollen. Das hat sich seit diesem Trip an die Ostsee merklich entspannt, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich weiß auch, dass ich mich 2020, als ich psychisch so am Boden war, so ausgeburnt quasi, dass ich mich meinem Vater damals niemals anvertraut hätte und dann auch den Weg in die psychosomatische Klinik nicht gefunden hätte oder vielleicht sehr viel später erst, wenn es diesen Vater-Sohn-Trip an die Ostsee nicht gegeben hätte. So. Und wer mehr über meine Klinikzeit erfahren möchte, kann sich die schon veröffentlichte Folge übers Jahr 2020 anhören. Aber zurück zur Musik. Sheep Thrills von Sia war auch im Chartmix vertreten, denn ich mag Sia ja sehr. Deshalb lasse ich auch keine Möglichkeit aus, ihre Lieder zu droppen. Und nach Sia wurde es zum Abschluss nochmal gitarrös. Erst Lil Aaron mit Drugs, der damals in den USA aus Versehen Trendsetter wurde. Er gehörte nämlich zu den ersten Soundcloud-Rappern, die plötzlich auf die Pop-Punk-Schiene gerutscht sind. Ja, und zum Abschluss haben wir Fallbeat mit Black Rose gehört. Elvis Presley Gesang mit Hardrock. Gute Kombination. Ich mag die Band. Mein Vater auch. Da schließt sich also der Kreis. Und Natalie, die fand die Band immer scheiße. Auch deshalb finde ich Fallbeat gut. Kommen wir jetzt noch kurz und knapp zu den Weltereignissen. 2016 hat uns die Wahl von Donald J. Trump zum US-Präsidenten beschert. Das J steht übrigens für widerliches Arschloch. Außerdem gab es Terroranschläge in Brüssel, Nizza und Berlin. Gerade an Berlin werden sich noch viele erinnern, oder? Da ist ein islamischer Terrorist am 19. Dezember mit einem Sattelzug durch die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Beim Attentat und in der Folge starben insgesamt 13 Personen, mindestens 67 weitere wurden teils schwer verletzt. Der Täter wurde 4 Tage später in Norditalien von Polizisten in Notwehr erschossen. Und der Islamische Staat, IS, hat die Tat damals für sich reklamiert. Krasserweise wollte sich ursprünglich meine Familie mit mir an diesem Tag und etwa zur Tatzeit auf diesem Weihnachtsmarkt treffen. Das Treffen fand dann nur nicht statt, weil ich aufgrund der Weihnachtsfeier bei der Agentur Dark Horse verhindert war. Meine Eltern und mein Bruder sind dann zum Glück nicht allein auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Ja, ich keine Ahnung. Also, Gott sei Dank. Ja, und außerdem gab es in Großbritannien das Brexit-Referendum, das später ja mit dem Austritt aus der EU endete. Und in Frankreich wurde eine Fußball-EM ausgespielt, die Portugal und dadurch zwangsweise auch Cristiano Ronaldo gewann. Sagen wir, wie es ist. 2016 war kein gutes Jahr für die Welt. Zurück zu den persönlichen Geschichten. Das Jahr ist fototechnisch gut dokumentiert. Ich habe hier auf der Festplatte über 300 Bilder gefunden. Mal sehen, was ich davon am Ende auf meinem Instagram-Kanal Die Erinnerungsmaschine zeige. Ein paar Dinge stechen aber auf jeden Fall ins Auge. Zum Beispiel, dass meine Oma Elisabeth 2016 sehr präsent war im Familienleben. Denn in diesem Jahr haben wir ihr beim Umzug aus meiner Heimatstadt Gardelegen nach Teltow geholfen, also in die Nähe meiner Eltern. Dort lebte sie etwa ein Jahr lang in einem Pflegeheim, das ihr aber nicht so gefiel, weshalb sie 2017 in ein Pflegeheim nach Kleinmachnow zog, wo sie es aber auch nicht lange aushielt und noch kurz vor dem Ausbruch der Pandemie zurück nach Gardelegen übersiedelte. Da lebt sie auch heute noch, inzwischen 93-jährig, dement und nicht mehr wirklich mobil. Als ich sie das letzte Mal sah, verwechselte sie mich ständig mit meinem Cousin oder meinem Vater. Ich habe ihr das nicht übel genommen, warum auch, das ist ja der Lauf der Dinge, weil man so ein biblisches Alter wie meine Oma erreicht. Und von außen mag das vielleicht befremdlich klingen, aber es wäre echt okay, falls wir demnächst voneinander Abschied nehmen müssen. Meine Oma ist zwar zäh, aber seit ich Teenager bin, fantasiert sie vom Tod. Mein Opa, ihr erster Mann, ist Anfang der 90er verstorben und ihr Lebensgefährte, mit dem sie danach zusammen war, ist ebenfalls schon lange tot. Seitdem träumt sie von einem Wiedersehen im Jenseits. Und ich kann das gut verstehen. Aber 2016 war sie, wie gesagt, oft bei meinen Eltern in Stahnsdorf zu Besuch. Wir haben regelmäßig im Pflegeheim vorbeigeschaut und sie zu Spaziergängen, kleinen Ausflügen, Geburtstagsfeiern oder an Weihnachten abgeholt. Schon damals war uns allen in der Familie klar, dass das noch einmal geschenkte Zeit ist, bevor der lange, lange Abschied beginnt. So viel zu meiner Oma. Ansonsten habe ich in diesem Jahr einige Trips quer durch Deutschland für die Agentur unternommen. Damals hieß das intern immer, wir fahren auf Montage. Was ich lustig fand, denn das ist so ein Satz, den ich früher in meiner Kindheit öfters gehört habe, wenn ich beim Zubettgehen gefragt habe, wo eigentlich mein Vater, in Klammern damals Elektriker auf dem Bau, gerade war. Und zwei Jahrzehnte später fahre ich plötzlich selbst immer wieder auf Montage. So schließt sich der Kreis erneut. Ja, es gibt hier viele Bilder von Julie, von Ausflügen, Fahrradtouren, gemeinsamen Freunden und Freundinnen. Es gibt aber auch viele Selfies, auf denen ich wuchtig und sehr bärtig aussehe. In der Folge übers Jahr 2015 habe ich es, glaube ich, schon einmal erwähnt, dass ich ja zu der Zeit die in meinen Augen fehlende Zärtlichkeit mit Essen, Bier und Hipsterbart gekontert habe. Damit ich mir in Momenten der Verzweiflung beim Blick in den Spiegel einreden konnte, Digga, dich würde ich auch nicht küssen, so wie du aussiehst mit all deinen fusseligen Haaren im Gesicht und dem dicken Bauch. Aber gut, dieses Thema hatte ich ja damals schon mit Chrissy besprochen. Was finde ich hier noch? Ich habe hier ebenfalls im Ordner noch ganz viele Fotos von Partys, Abenden an der Bar, irgendwelchen Kunsthappenings, meiner Familie zu Besuch bei Julies Familie, Julies Familie zu Besuch in Berlin, Sommer in Frankreich, Baden im Atlantik, Computerspielabende mit alten Gründerszene-KollegInnen, Weihnachtsmarkt, also auf jeden Fall eine bunte Mischung, die meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hat, um die Anekdoten für diese Folge zusammen zu klauben. Und gleichzeitig ist mir beim Durchschauen der Fotos aber aufgefallen, dass ich in der Folge übers Jahr 2015, also quasi der letzten Folge mit Chrissy, auf jeden Fall zwei äußerst wichtige Begebenheiten unter den Tisch fallen ließ. Unabsichtlich natürlich, denn das Gedächtnis ist ja ein kapriziöses und launiges Wesen, wie schon Arthur Schopenhauer in seiner philosophischen Essaysammlung Parerga und Paralipomena festhielt. Oh Gott, was für ein Titel. Ich möchte jetzt also noch zwei vergessene Geschichten aus dem Jahre 2015 nachreichen, denn sie sind gut und wichtig. Zuerst die sogenannte Arbeitsamt-Gangster-Geschichte. Und danach bin ich dann aus Versehen ein Voyeur in Lyon. Ich weiß, wie das gerade klingt, aber ich schwöre beim Leben meiner 93-jährigen Großmutter, dass jedes Wort wahr ist. Deshalb, allons-y! In Klammern, das ist Französisch für los geht's. Ich hatte in meinem Leben ja leider schon öfter mit dem Arbeitsamt bzw. eher dem Jobcenter zu tun. Und ich fand jede Begegnung unangenehm. Die Anträge, die ich ausfüllen musste, waren immer ausschweifend und unnötig kompliziert dafür, dass ich am Ende doch immer nur den Mindestsatz bekam. Denn jedes Mal, wenn ich da zwischen Schule und Studium oder Studium und Job oder früherer Job und nächster Job antanzen musste, war ich weder fürs Arbeitslosengeld 1 qualifiziert, noch hatte ich große Rücklagen, Kinder oder ich war verheiratet. Anfang 2015 musste ich dann erneut beim Jobcenter vorstellig werden, weil ich ja nach meinem Jahr in der Welt Videoredaktion im Zuge einer Neustrukturierung nicht weiter beschäftigt wurde. Und weil ich damals wie heute ein schlechter Auftragsbeschaffer für mein Freelancer-Business war. Ich hatte also keine nennenswerten Geldbeträge auf dem Konto, quasi kein Schonvermögen, wie es so schon heißt, obwohl ich das Jahr zuvor bei der Welt Schichten ohne Ende geschrubbt hatte. Ich fand das unfair. Und noch unfairer empfand ich die Tatsache, dass Julie bei meinem Hartz-IV-Antrag plötzlich als Teil meiner Bedarfsgemeinschaft betrachtet wurde, weil wir ja zusammen gewohnt haben. Und Julie hatte Geld, sie verdiente besser als ich und hatte das Freelancer-Game auch sehr, 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 sehr viel besser im Griff als ich, was gar kein Problem für mich war, aber fürs Jobcenter. Würde ich also im Antrag wahrheitsgemäß angeben, dass wir auf dem Papier eine Bedarfsgemeinschaft sind, hätte ich pro Monat 200 bis 300 Euro vom Jobcenter erhalten. Mehr nicht. Fickt euch, dachte ich damals. Ich werde doch Julie nicht auf der Tasche liegen, bloß weil wir uns eine kleine 50 Quadratmeter Wohnung in Friedrichshain teilen. Wir sind nicht verheiratet, gerade einmal 2, 2,5 Jahre zusammen und wer weiß, wie lange das noch gut geht zwischen uns. Ich stand also vor der Entscheidung, den ganzen Papierkram wahrheitsgemäß auszufüllen oder so zu tun, als wären wir nur eine nicht romantische WG und daher keine Bedarfsgemeinschaft. Ergo würde ich immerhin den minimalen Hartz-IV-Satz erhalten. Dreimal dürft ihr raten, was ich gemacht habe. Genau. Julie habe ich von der ganzen Sache natürlich nichts erzählt. Sie war die ersten Monate des Jahres in China und hat dort an einem Projekt gearbeitet. Was mir natürlich zu Pass kommen würde, falls sich doch mal jemand vom Jobcenter unsere Wohnung anschauen wollen würde. Dann könnte ich schnell alle Sachen von ihr verräumen und behaupten, dass sie inzwischen verzogen ist, wie das halt so ist in WGs. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war, dass da tatsächlich etwa einen Monat später zwei Leute vom Jobcenter vor meiner Wohnungstür standen, unangekündigt natürlich, was ja irgendwie bei Lichte betrachtet auch klar ist, aber damals hatte ich mich nach der Antragstellung nicht weiter damit beschäftigt. Ich wollte das machen, wenn es soweit war. Also wenn ich Post kriege. Dumm, ich weiß. Und noch dümmer war es, dass ich die Tür einfach aufgemacht habe, ohne durch den Spion zu schauen, weil es nämlich dieselbe Tageszeit war, an der normalerweise der Paketbote bei mir klingelt, weil mal wieder irgendein Nachbar nicht da war, um das Paket selbst in Empfang zu nehmen. Ihr könnt euch vorstellen, wie mir die Gesichtszüge entglitten sind, als mir zwei Anzugträger ihre Dienstausweise ins Gesicht hielten und sich ganz selbstbewusst an mir vorbei in die Wohnung schoben, um zu prüfen, ob ich hier wirklich in einer WG oder in einer Bedarfsgemeinschaft wohnen würde. Ich war so perplex, dass ich nicht mal den Versuch unternahm, zu protestieren. Ich stand einfach nur stumm da, mit klopfendem Herzen und ließ es über mich ergehen, dass zwei Fremde einen kurzen Blick in alle beiden Zimmer, Bad, Küche und Kleiderschrank warfen, um sich selbst zufrieden zuzunicken. Der eine von beiden sagte dann, ein gemeinsamer Kleiderschrank, nur ein Bett, überall in der Wohnung Fotos und Alltagsgegenstände von Frau... Sie wohnen also nicht in einer WG, Herr Steller. Obwohl Sie hier bei Ihrem Antrag, er zog ihn aus seiner mitgebrachten Aktentasche heraus, eben dies so angegeben haben. Ich nickte langsam. Gut, dann werden wir das in unserem Bericht so festhalten. Sie erhalten dann Post vom Jobcenter. Einen schönen Tag noch. Und 2 Minuten später, nachdem die beiden Fremden in meine Wohnung eingedrungen waren, waren sie auch schon wieder verschwunden. Meine Wohnungstür stand noch offen, als ich ihre leiser werdenden Stimmen hörte, die sich über meine Dreistigkeit dem Steuerzahler gegenüber beschwerten und ging zum Kühlschrank, um mir erstmal ein Bier aufzumachen. Fuck, das war ja mal komplett in die Hose gegangen. Eine Woche später erhielt ich tatsächlich Post vom Jobcenter. Da sind sie auf einmal ganz schnell. Und nicht nur, dass ich innerhalb von 14 Tagen das zu viel gezahlte Geld zurücküberweisen musste, nein, ich erhielt auch noch eine saftige Strafzahlung und wurde für den nächsten Monat gesperrt. Das hatte sich also richtig gelohnt für den Steuerzahler. Die ganze Nummer kotzte mich natürlich richtig an. Aber sie war mir auch peinlich, weshalb ich das meinen Eltern erst einmal verschwieg und auch allen Freunden und nur bei Julie zu Kreuze kroch. Ich brauchte dringend Geld und sie lieh es mir und übernahm auch für die nächsten Monate erstmal allein die Miete und die Nebenkosten. Sie meinte damals, Chérie, du bist ein ganz schöner Gangster und gab mir einen Kuss. Aber ich mag ja Bad Boys. Okay, so ungefähr klang sie tatsächlich, wenn sie mit mir alleine war und, ja, keine Ahnung, süß sein wollte. Nach außen natürlich sollte man nicht hören, dass sie Französin ist, aber mit mir ließ sie manchmal so wie so ein kleines Zuckerstückchen ihren französischen Akzent aufblitzen. Ich habe mich dann immer gefreut. Naja, auf jeden Fall bei dieser Bad Boys Sache dachte ich mir damals, das ist mir zwar neu, aber ich freute mich in diesem Moment auch einfach nur, dass sie mir aus der Patsche half. Meine Schulden hatte ich dann irgendwann Anfang, Mitte 2016 abbezahlt, weil ich ja im Juli 2015 auch anfing, bei der Agentur Dark Horse zu arbeiten. Das entspannte meine finanzielle Lage erstmal merklich. Ja. Das war also meine dumme Arbeitsamtgeschichte. Und ganz ehrlich, Leute, ich würde es wieder so machen, aber ich würde mich heute nicht mehr so beknackt anstellen. Aber gut, war eine lehrreiche Erfahrung. Eine lustigere, aber ebenso erinnerungswürdige Geschichte ist mir dagegen Mitte Juli 2015 passiert. Julie und ich waren damals für ein verlängertes Wochenende in Cluny, einem kleinen Städtchen in der Bourgogne, nördlich von Lyon, quasi Weinanbaugebiet. Wobei ganz Frankreich ist ein Weinanbaugebiet, wenn man es genau nimmt. Aber in Cluny stieg die Hochzeit von Romain und Alexandra und es wurde groß aufgefahren. Romain ist einer der unzähligen Cousins von Julie, den ich aber erst am Hochzeitstag kennenlernte. An die Feierlichkeiten selbst habe ich kaum noch Erinnerungen. Ich weiß nur noch, dass es sehr, sehr heiß an dem Wochenende war und dass viele, viele Leute eingeladen waren, sodass ich genügend Möglichkeiten fand, mein dürftiges Französisch zu trainieren und dass Julie ein gelbes Sommerkleid trug, das ich sehr schön fand. Am Tag nach der Hochzeit sind wir mit einem anderen Cousin Julies, nennen wir ihn Nicolas, zurück Richtung Lyon gefahren, nach Francheville, quasi in die Banlieues von Lyon. Dort wollten wir noch eine Nacht verbringen, bis am nächsten Vormittag der Rückflug nach Berlin starten sollte. Nicolas hat damals in einem Haus mit 9 weiteren Leuten gewohnt. Es war eine 10er-WG und der ausgebaute Dachboden war sein Zimmer. An diesem Sonntag war wenig los im Haus und wir haben die meiste Zeit im schattigen Garten gechillt, gekocht und Nicolas Weißweinreserven leer getrunken. Es war spät, als es ins Bett ging, weshalb wir auch am nächsten Tag ein bisschen verschlafen hatten. Doch Nicolas beruhigte uns und meinte, dass wir unseren Flug auf jeden Fall noch erreichen würden, denn er würde uns ja mit seinem Auto zum Flughafen fahren. Die Straßen nach Lyon-Rhein waren allerdings an diesem Montag total verstopft. Unfälle, Baustellen, der übliche Wahnsinn. Jeder Blick auf meine Uhr machte mich nervöser. Und endlich, als das Boarding schon längst begonnen hatte, kamen wir am Flughafen an. Julie redete auf die in Zeitlupe arbeitenden Security-Leute ein, dass sie uns ein bisschen schneller abfertigten und als das erledigt war, rannten wir quer durch den Flughafen zum EasyJet Gate und standen schwer atmend und durchgeschwitzt vor verschlossenen Türen. Das Boarding war abgeschlossen, man könnte uns nicht mehr reinlassen, leider nichts zu machen. Putain, das war mir noch nie passiert. Ein Flugzeug zu verpassen oder die Bahn oder irgendwas sonst. Wie viele Stunden habe ich schon an irgendwelchen Gates und Bahnsteigen verschwendet, bloß weil ich meinen Reiseantritt ein bisschen zu großzügig geplant hatte. Mann. Und jetzt verpasse ich hier den Flug wegen, ich sag's mal wie es ist, wegen Nicolas. Was war ich jetzt genervt? Wir gingen zum Schalter, wo die Mitarbeitenden nur Französisch sprechen konnten. Julie fand heraus, dass der nächste mögliche EasyJet-Flug nach Berlin am Donnerstag starten würde. Heute, wie gesagt, war ja aber erst Montag. Dienstag und Mittwoch flog nichts. Es sei denn natürlich, wir würden mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen, das aber würde teuer werden. Wenn wir dagegen den nächsten EasyJet-Flug nehmen würden, müssten wir nur eine geringe Umbuchungsgebühr auf unsere alten Tickets vom Montag zahlen. Also entschieden wir uns nach einer kurzen Diskussion für diese Möglichkeit und zogen von dannen. Es war ein seltsames Gefühl, vom Sicherheitspersonal durch verschlossene Türen und leere Gänge am hektischen Flughafengewusel vorbei nach draußen geleitet zu werden. Ich fühlte mich gleichzeitig wie ein Kleinkrimineller und wie ein VIP. Gut, Wir fuhren danach erstmal mit der Tram in die Innenstadt und genehmigten uns ein zweites Frühstück. Julie scannte derweil Airbnb-Angebote und organisierte uns eine niedliche kleine Einzimmerwohnung im hippen 6e Arrondissement. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also ich meinte das 6. Arrondissement. Der Typ, der uns sein Appartement für die nächsten 3 Nächte überließ, zahlte für seine 35 Quadratmeter übrigens mehr als das Doppelte als wir für unsere Berliner 50 Quadratmeter Wohnung. Das fand ich schon krass. Aber nun hatten wir erstmal ein Dach über den Kopf mit Küche, Bad und Hochbett. In den folgenden Tagen streunten wir durch Lyon und freuten uns auf den unverhofften Extraurlaub, denn der Ärger um den verpassten Flug war in dem Moment verflogen, als wir nach der Schlüsselübergabe die Wohnungstür hinter uns schlossen. Die Sonne stand hoch, es waren heiße Sommertage und in der Stadt gastierte das jährlich stattfindende Kunst- und Kulturfestival Nuit de Fourvière. Ich glaube, ungefähr so wird es ausgesprochen. Also Nächte in Fourvière. Und Fourvière, oder wie immer man das ausspricht, ist so ein Stadtteil von Lyon. Wobei das Festival findet eigentlich über die ganze Stadt verteilt statt. Deswegen mache ich jetzt hier mal weiter mit dem Text. Also, ein Monat lang gab es überall in der Stadt verteilt Konzerte, Kleinkunstdarbietungen, Kunstfilmvorführungen, Tanzshows, Zirkusnummern. Wir hätten uns also kaum einen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um hier zu stranden. Wir liehen uns Fahrräder, um die Rhone entlang zu radeln, die ja mitten durch Lyon führt. Wir suchten Zuflucht in gekühlten Museen, tranken Weißwein, aßen Saucisson, Fromage und ich fühlte mich wie ein Gott in Frankreich. Einmal stolperten wir beide sogar in einen Tango-Workshop, der in einem der vielen Parks kostenlos für alle gegeben wurde. Ich kann allerdings keine Tanzschritte mehr, die man mir da beigebracht hat. Sorry. Aber so viel zum Setting. Der spannende Teil der Geschichte kommt jetzt. Wie gesagt, es war heiß. Ein Sommer, wie man ihn sonst nur aus der Kindheit oder aus postapokalyptischen Filmen kennt. Auch in der Nacht kühlte es nicht wirklich runter. Und obwohl unser Appartement im 2. Stock in einer dicht bebauten Nebenstraße lag und wir den ganzen Tag die Verdunklungsvorhänge vor den Fenstern geschlossen hielten, war es fast unmöglich zu schlafen. Julie und ich lagen nackt auf dem Hochbett, Arme und Beine ausgebreitet wie Seesterne und schwitzten schon beim Atmen. In der 2. Nacht wurde ich von lauter Musik und Lachen aus meinem unruhigen Schlaf gerissen, denn wir hatten damals die Fenster offen gelassen, damit wenigstens ein bisschen Luftzirkulation herrschte. Nach einigem Hin und Her kraxelte ich aus dem Hochbett und spähte durch die Vorhänge, wer denn da so einen Krach machte, mitten in der Nacht um 2. Ich blickte direkt in die Wohnung gegenüber, Luftlinie vielleicht 7-8 Meter, also quasi auf der anderen Straßenseite. Die Wohnung war hell erleuchtet, die Fenster standen offen. Ich sah eine Couch, einen Tisch, Bier- und Weinflaschen und eine Boombox und ein Pärchen. Mann und Frau, etwa in Julies und meinem Alter, vielleicht auch ein paar Jahre jünger. Keine Ahnung, ich bin ja immer schlecht im Alter schätzen. Der Mann hatte dunkle Haare und so eine hippe Vukuhila-Frisur inklusive 10-Tage-Bart. Er war groß, schlank, trug ein ärmelloses Bandshirt und löchrige Skinny-Jeans. Die Frau war ein kleines bisschen kleiner als er und ebenfalls schlank mit schulterlangen dunklen Haaren, Nasenring und im Prinzip mit demselben Modegeschmack wie der Typ. Sie würde ich also definitiv nicht von der Bettkante stoßen, wie man so sagt. Auf jeden Fall war auf den ersten Blick klar, dass die beiden miteinander flirteten. Er sagte irgendwas auf Französisch, sie warf ihren Kopf in den Nacken und lachte schallend los. Dann umschlang sie ihn und zog ihn für einen ausgedehnten Kuss zu sich heran. Dann wurde wieder getuschelt und gelacht, während die Musik weiter durch die Nacht ballerte. Irgendwas Rockiges, was ich ja per se nicht schlecht fand, nur wollte ich halt gerne schlafen, weshalb ich auch überlegte, ob ich da mal rüberrufe und den deutschen Wutbürger raushängen lasse. Oder ob ich es einfach akzeptiere, dass ich hier in Lyon sowieso keinen Schlaf finden werde. Und während ich noch überlege, ob und was ich sage, beschließen die beiden von gegenüber, dass es jetzt genug Vorgeplänkel war und es jetzt bitteschön den Temperaturen entsprechend heiß hergehen sollte. Sie reißen sich ihre wenigen Klamotten vom Leib, er taucht zwischen ihre Schenkel ab, während sie auf der Couch halb sitzend, halb liegend ihren Kopf hin und her wirft und versucht, die Musik mit ihrem Gestöhne zu übertönen. Danach revanchiert sie sich und gibt ihm einen Blowjob, bei dem ich dann denke, das Klischee stimmt also doch. Französinnen können gut Französisch. Die beiden sind so in ihrem eigenen Film, dass sie nicht einmal auf die Idee kommen, das Licht zu dimmen oder die Vorhänge zuzuziehen oder das Fenster zu schließen. Bon non. Heute Nacht findet eine FSK 18 Kunstperformance für ein ausgewähltes Publikum statt. Mich. Denn ganz ehrlich, wie soll ich bei so etwas nicht hinschauen, wenn es mir quasi wie auf dem Silbertablett präsentiert wird? Die nächste Viertel oder halbe Stunde, keine Ahnung, die Zeit verging wie im Flug, vögeln sich die beiden von gegenüber quer durchs Zimmer. Sie stöhnt, er stöhnt, die beiden sind schon ein ziemlich heißes Paar, muss ich neidisch anerkennen. Und ich überlege für einen Moment, ob ich nicht Julie wach machen sollte, denn es wundert mich ja schon ein bisschen, dass sie ebenso wie all die anderen Leute in der Straße bei diesem Pornolärm schlafen kann. Aber ich habe auch das starke Gefühl, dass sie die Darbietung von gegenüber abstoßend finden könnte, quasi zu pornös. Einmal, und in diesem Moment wollte ich wirklich applaudieren, packt er sie, drängt sie zum offenen Fenster und nimmt sie von hinten. Ihre Brüste wippen über der Straße und klatschen bei jedem Stoß gegen das Fensterbrett, während er grunzt und sowas wie "T'aime ça, bon temps" und "Tu m'excites" stöhnt. Baisse-moi, plus fort, lässt sie als Antwort die ganze Straße wissen. Sätze, die ich in meinem Bett schon länger nicht mehr gehört hatte. Meine Hand wandert nach unten, denn ich finde das hier ja alles ziemlich heiß. Aber ich schäme mich auch ein bisschen, denn, wie gesagt, sollte ich diesen Moment nicht mit meiner Freundin teilen? Da ertönt eine müde Stimme aus dem Hochbett. Chérie, kannst du bitte das Fenster schließen? Es ist so fucking laut. Ich erfülle ihr den Wunsch, genehmige mir noch ein Glas kaltes Wasser und klettere dann zurück ins Bett. Julie ist da schon wieder eingeschlafen und ich wäre jetzt gern der Typ von gegenüber. So, und nach diesem kleinen Nachtrag über den Sommer 2015 kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen Jahr, um das es in dieser Folge ja gehen soll. Mein Jahr 2016 und die Dinge, an die ich mich von damals noch erinnere, weil sie so prägend waren. Das Jahr beginnt damit, dass ich Mitte Januar den ersten Entwurf meines ersten Buches fertigstelle. Ich habe das Buch schon in der 2015er Folge erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Aber für alle, die ein ebenso löchriges Gedächtnis haben wie ich, hier nochmal ein kurzer Recap. Im November 2015 nehme ich an einer Schreib-Challenge teil und beginne relativ ungeplant einen Psychothriller zu schreiben. Das Ziel sind 50.000 Wörter im November zu schaffen. Das reicht zwar nicht für einen Roman, aber es ist ein guter Anfang. Im Dezember und Januar schreibe ich weiter, ohne Challenge, und die Geschichte ufert aus. Es wird blutig, mysteriös und auch scheinbar ein bisschen übersinnlich. Ich nenne das Buch Schlaflos und erzähle darin die Geschichte von Sascha, der als Journalist bei einer Online-Redaktion arbeitet, die auch die Welt sein könnte, und unzufrieden mit seinem Low-Level-Leben ist. Er beginnt von einer Frau und zwei Kindern zu träumen, die er für seine Zukunft hält. Also macht er sich auf die Suche nach ihr. Hinweise, wo er sie finden kann, erhält er in seinen Träumen, die er mit Hilfe von illegalen Drogen steuern und erforschen kann. Es gibt übrigens tatsächlich einen Medikamentencocktail, der luzides Träumen, so der Fachbegriff, fördert bzw. möglich macht. Leider gibt's diese Pillen aber nicht im freien Verkauf, denn ich hätte wirklich nicht übel Lust, das einmal selbst auszuprobieren, quasi der Herr über meine eigenen Träume zu sein. Aber gut, das war jetzt gerade die kürzestmögliche Zusammenfassung. Es gibt neben Sascha natürlich noch viele andere Figuren, etwa einen besten Freund, der ihm dann auf dem Roadtrip zur Traumfrau begleitet, sowie eine rothaarige Journalistin, die ihm hilft, und eine junge, punkige Hackerin, die ein Herz für kaputte Journalisten wie Sascha hat. Den ersten Entwurf von Schlaflos habe ich dann erstmal 3 Monate lang in der Schublade liegen lassen, um später mit frischem Blick in die Korrekturphase starten zu können. Denn ein erster Entwurf ist per Definition immer scheiße. In englischsprachigen Literaturkreisen nennt man den ersten Entwurf daher auch Vomit Draft, weil es in dieser Phase des Schreibprozesses nur darum geht, die Geschichte, die man in sich trägt, so schnell wie möglich brechen, damit man auf dem langen Weg bis zum fertigen Buch nicht den Mut und oder das Momentum verliert. In der Korrekturphase dann wächst die Geschichte, das Skelett des ersten Entwurfs erhält mehr Fleisch, unausgegorene Ideen werden verfeinert oder verworfen, Figuren werden erweitert oder zusammengestrichen, der thematische rote Faden entsteht und ausgeklügelte Cliffhanger oder Symbole, die sich durchs Buch ziehen, werden im Prinzip erst während der zweiten, dritten, vierten Fassung herausgearbeitet. Stephen King arbeitet so, Sebastian Fitzek oder Cornelia Funke arbeiten auch so. Alle Schriftsteller arbeiten so. Romane, egal welches Genre, sind quasi wie Zwiebeln. Jede Schale ist ein Entwurf und der Kern ist der Vomit Draft. Meine freie Zeit habe ich 2016 also größtenteils mit den Korrekturschleifen von Schlaflos verbracht. Über eine Freundin von Julie habe ich mich dafür dann später auch in einen Coworking Co-Artist Space eingemietet, um nicht nur den ganzen Tag zu Hause sitzen zu müssen. Ende November 2016 hatte ich dann den dritten Entwurf fertig. Den habe ich an ein paar Freundinnen und Verwandte verteilt, von denen ich wusste, dass sie privat auch Krimis und Thriller lesen. Von ihnen habe ich mir Feedback für den vierten Entwurf erhofft. Funktioniert die Geschichte? Ist sie logisch? Ist sie spannend? Ist sie zu hart oder zu soft? Funktionieren die Figuren? Kann man sich emotional auf sie einlassen? Versteht man, warum sie sich wie verhalten? Und so weiter. In der Summe war das erste Feedback positiv. Selbst die Kritikpunkte waren quasi einstimmig, was das Fixen natürlich einfacher machte. Im April 2017 habe ich dann den Kontakt zu einer Literaturagentin erhalten und ihr die ersten Seiten meines vierten Entwurfs von Schlaflos inklusive einem Exposé geschickt. 2 Tage später meldete sie sich per Mail, dass sie gerne den Rest des Buches lesen wollte. Die Geschichte war zu diesem Zeitpunkt übrigens auf 108.000 Wörter angewachsen. Zum Vergleich, ein durchschnittlicher Fitzek ist etwa 10.000 bis 15.000 Wörter kürzer. Und klar, Länge ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber ich war natürlich auch gespannt, ob ich überhaupt lange Geschichten erzählen kann, die tragen, oder ob es nicht irgendwann langweilig, konfus oder dumm wird. Und eine Literaturagentin, eine Frau vom Fach also, die könnte mir die Antwort auf diese Frage geben. Und das Irre war, die Agentin war hooked. Nur 3 Tage nach unserem ersten Kontakt schrieb sie mir erneut eine Mail, dass wir uns treffen sollten, denn sie hatte meinen Entwurf verschlungen. Er war gut, spannend und in ihren Augen auch über die Länge der Geschichte auf hohem Niveau. Dennoch hatte sie ein paar Anmerkungen und Vorschläge für den fünften Entwurf, um das Buch besser vermarktbar zu machen. Ich sollte zum Beispiel alle Figuren ein bisschen älter machen. Anstatt Anfang 20 und Anfang 30, lieber Ende 20 und Ende 30, Anfang 40. Denn das wäre auch das untere Ende der Zielgruppe, die überhaupt noch Bücher kauft. Denn auch damals gab es schon den Trend, dass jedes Jahr weniger Bücher verkauft und weniger Zeit mit einem Buch in der Hand im Allgemeinen verbracht werden. Die Agentin sagte damals sinngemäß, Es klingt hart, aber Hausfrauen und Mütter Ende 30 bis Ende 50, das ist deine Hauptzielgruppe. Die lesen Thriller und Krimis und geben dafür Geld aus. Nicht Mütter oder Vollzeit arbeitende Frauen und Jüngere als 30 und Ältere als 50, 60 sind natürlich auch Zielgruppen. Männer im Allgemeinen dagegen eher nicht. Diese Zielgruppe hat man in der Belletristik im Prinzip aufgegeben. Es war mindblowing, was ich da bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen über die wirtschaftliche Seite der Romanbranche lernte. Und um eine Sache bat sie mich noch. Ich sollte nochmal das Ende anfassen. Denn bis zum vierten Entwurf hatte ich nie herausgefunden, warum die Hauptfigur Sascha eigentlich anfängt, von der Frau und ihren Kindern zu träumen. Der Showdown, die Begegnung am Ende sei super, die mangelnde Erklärung, warum sich ihre Wege kreuzen, wiederum nicht, meinte die Agentin. Das war dann meine große Challenge für die nächste Version der Geschichte. Damit beschäftigte ich mich 2017, während das ganze Julie-Trennungs- und Nathalie-Kennenlern-Drama passierte. Mit dem fünften Entwurf der Geschichte, die inzwischen auf 120.000 Wörter angewachsen war und nun nicht mehr Schlaflos, sondern Der blaue Schmetterling hieß, ging die Agentin ein halbes Jahr lang auf Verlagssuche. Am Ende erfolglos, niemand wollte mein Buch publizieren, weil niemand mein neues, krasses Ende mochte. In Klammern, jetzt mal aufs Wesentliche heruntergebrochen. Die letzten 3 Jahre Arbeit fühlten sich also ziemlich umsonst an. Die Agentin gab mir dann den Tipp, es nochmal bei anderen Agenturen zu versuchen oder im Notfall das Buch zu self-publishen. Letzteres wollte ich nicht, weil ich weder Energie noch Lust hatte und habe, mich um die ganze Vermarktung und das Drumherum alleine kümmern zu müssen. Und ersteres klappte auch nicht. Die Agenturen, denen ich im Sommer 2018 den blauen Schmetterling schickte, wiesen mich ab. Zeitgleich bumste sich Nathalie hinter meinem Rücken durch Stockholm. Sagen wir mal so, it was a great time to be alive. Seitdem ist das Buch wieder in meiner Schublade verschwunden und wartet darauf, dass ich es mir noch einmal zur Brust nehme. Es noch einmal general überhole oder für ein neues Buchprojekt zumindest zweitverwerte. Wenn ich diesen Podcast hier fertig habe, werde ich das vielleicht tatsächlich machen. Mal sehen. Aber noch einmal zurück zu 2016, denn 2016 war auch das Jahr der Familienbesuche, des familiären Zusammenwachsens. Während ich gleichzeitig überlegte, ob ich es mit meinem Gewissen vereinbaren könne, mich von Julie zu trennen. Obwohl ich mich über jedes Familienevent freute, machte das die ganze Sache nur noch komplizierter. Im Mai zum Beispiel war Julies Schwester mit ihrem Mann und den 3 Kindern zu Besuch in Berlin. Es war wirklich toll, so ein verlängertes Wochenende voller Sightseeing, Restaurantbesuche und Spaß. Im Juni dann besuchten meine Eltern Julies Eltern in Lille. Sie machten dort einen Zwischenstopp mit dem Wohnmobil, bevor es weiter nach Norden ging. Über Liverpool, in Klammern Knight, fuhren sie nach Schottland, um die hiesige Whisky-Produktion zu begutachten. Wie gesagt, ich freute mich, dass unsere Eltern sich gut verstanden und auch ein paar gute Tage miteinander verlebten. Dennoch kämpfte ich mit meinem schlechten Gewissen, weil ich mich fragte, ob sich das überhaupt noch lohnen würde oder ob das nicht im Gegenteil eher ein Zeichen dafür ist, dass Julie und ich doch bis zum Ende aller Tage zusammenbleiben sollten. Ich weiß, ein bisschen kompliziert, aber damals habe ich da immer so hin und her geschwankt. Ich müsste mich ja nur mit der Bruder-Schwester-Sache und ihren Unwillen zu heiraten und Kinder zu bekommen arrangieren. Ich meine, gerade bei letzterem Punkt gab es ja keine Kompromissmöglichkeit. Man kann ja nicht nur ein halbes Kind bekommen. Aber dieses Thema wurde ja auch schon ausführlichst in einer früheren Podcast-Folge besprochen. Während im Juni Familientreffen war, begann in Frankreich die Fußball-EM. Parallel zur Vorrunde habe ich noch fleißig bei Dark Horse Workshops weggecoacht. Pünktlich zu Beginn der Achtelfinale aber wollten Julie und ich mit dem Fahrrad den Loire-Radweg entlangfahren. 700 Kilometer am Fluss entlang, von der Mitte Frankreichs bis zur Atlantikküste. Und von den 700 Kilometern wollten wir etwa 650 auch tatsächlich befahren und uns dafür 10 bis 12 Tage Zeit nehmen, sodass wir zu den Halbfinals allerspätestens aber zum Finale am Ziel sind. Und das Ziel hieß Saint-Brevin-les-Pins, ein Küstenstädtchen, in dem Julies Eltern und auch einige ihrer Verwandten Ferienhäuser besaßen. Während der Sommerferien traf sich Julies Familie immer dort. Und jeden Sommer, wenn ich in Saint-Brevin-les-Pins meine Tage verbrachte, dachte ich, es ist hier wie in einer schmalzigen, romantischen Komödie mit Audrey Tautou und Mathieu Kassovitz. Ich liebe es. Die Idee zur Fahrradtour war ein Jahr zuvor, also während der Hochzeit von Julies Cousin, geboren worden. Ihr erinnert euch, der verpasste Flug, ne? Genau. Der Ort der Hochzeit nämlich war damals nur wenige Kilometer von der Loire entfernt und nach der Berlin-Kopenhagen-Fahrradtour 2014 waren Julie und ich beide heiß auf eine neue Ausfahrt. Und ich dachte mir auch, cool, wir fahren während der Europameisterschaft durch das Land, wo sie stattfindet. Ich freue mich schon so richtig darauf, mit den Einheimischen abends nach einer langen Fahrt in einer Brasserie zu sitzen und die Spiele anzuschauen. Ha! Die EM hätte auch in Liechtenstein stattfinden können, denn ich habe während der gesamten Tour nichts davon gespürt, dass hier gerade ein Großereignis im Land stattfindet. Die Deutschlandspiele zu sehen, das habe ich zwar gerade noch hinbekommen, das Achtelfinale und Viertelfinale habe ich zum Beispiel auf kleinen Fernsehern auf Campingplätzen gesehen, aber die Atmosphäre war jedes Mal unwürdig gewesen. Julie fand das gut, also die mangelnde EM-Begeisterung in ihrem Land, denn sie konnte mit Fußball noch nie was anfangen und war auch oft davon genervt, wenn ich das zu Hause schaute. Dementsprechend war sie natürlich auch genervt von mir, wenn ich am Spieltag Panik schob, weil ich noch keine Ahnung hatte, ob ich es abends schaffe, das nächste Deutschlandspiel zu schauen. Naja. Pünktlich zum Halbfinale Deutschland-Frankreich waren wir dann tatsächlich am Ziel angekommen, wobei es am Ende dann natürlich nicht so schön war, meiner französischen Schwibverwandtschaft beim Jubeln zuzuschauen, weil Frankreich 2:0 gewann. Immerhin haben sie mich aber nur ein bisschen gefoppt und mich ansonsten wie einen der ihren behandelt. Die Fahrradtour begann damals am 23. Juni am Flughafen in Lyon. Wir hatten unsere Fahrräder als Sperrgepäck aufgegeben und mussten sie neben dem Gepäckband erst einmal mühsam zusammenbauen, damit wir wirklich losstarten konnten. Denn es ist ja so: Man kann mit dem Fahrrad fliegen, es muss nur in einen großen Karton passen. Also Pedale abschrauben, Bremsen lösen, das Fahrrad in Luftpolsterfolie einwickeln und ab in einen Karton fürs Sperrgepäck. Ist halt ein bisschen mühsam und die Leute am Flughafen gehen mit Sperrgepäck ja auch nicht gerade sachte um. Aber egal. Angekommen am Flughafen schrauben wir also die Fahrräder zusammen. Julie ist schneller fertig als ich und drängt zur Eile. Wir haben einen TGV nach Nevers gebucht und dürfen ihn auf keinen Fall verpassen. Die Stimmung ist schon zu Reisebeginn also leicht gestresst und unrund. Aber wir erreichen den Zug und sind 2,5 Stunden später in Nevers, wo der Loire-Radweg beginnt. Und weil es schon spät ist, genehmigen wir uns eine Übernachtung in einer Pension, damit ich noch ein letztes Mal für die nächsten 10 Tage bequem schlafen kann. Julie akzeptiert das zähneknirschend. Sie hätte nämlich lieber schon heute statt morgen die erste Nacht im Freien gezeltet. Am nächsten Morgen geht es endlich wirklich los. Wir wollen immer so 60 bis 70 Kilometer am Tag radeln, ein schaffbares Pensum also, und abends auf irgendeinem Campingplatz am Weg halten. Für den Radweg selbst und die Vorschläge fürs kulturelle Rahmenprogramm hatten wir uns vor der Reise so ein kleines blaues Büchlein von Bikeline gekauft. Diese Radtourenbücher sind wirklich empfehlenswert, denn sie nehmen einem sehr viel Recherchearbeit vor und während der Reise ab. Also, ne, kaufen. Von Nevers ging es nach Cosencourt-sur-Loire, dann nach Briare und weiter nach Orléans, der Geburtsstadt von Jeanne d'Arc. Als Hobby-Geschichtsinteressierter finde ich es damals natürlich toll, auf den Spuren der großen Nationalheiligen durch die Stadt zu schlendern und die Kathedrale zu bestaunen. Nach Orléans beginnt dann der Abschnitt, für den die meisten Leute den Loire-Radweg überhaupt entlangfahren. Denn er führt an vielen Schlössern, ach was, an den schönsten Schlössern der Welt vorbei. Wir haben uns das Schloss Chambord in der Nähe von Blois angesehen zum Beispiel. Das wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter König François Prime, auch der Ritterkönig genannt, als Prunk- und Jagdschloss errichtet und gilt unter Kennern als das prächtigste aller Loire-Schlösser. Oder wir haben uns das wahnsinnig tolle Wasserschloss Chenonceau angesehen und dafür extra einen kleinen Umweg in Kauf genommen. Wir waren auch im Schloss Azay-le-Rideau in der Nähe von Tours und haben uns die sogenannten Tuffstein-Wohnhöhlen bei Saumur und natürlich auch das Schloss Saumur selbst angesehen. Diese Eindrücke entschädigen mich damals für die zähe Radreise und die schlauchenden Nächte im Zelt. Und weil wir so gut in der Zeit sind, legen wir auch einen Ruhetag in Chinon ein, wo ja Julies beste Freundin Amelie wohnt. Das Jahr meines Lebens-Fans haben von Amelie schon einmal in der 2014er Folge gehört. Hashtag das Puzzle wächst zusammen. Naja. Das Schloss Saumur ist auch das letzte Schloss, das wir uns auf der Radreise geben. Die restlichen Teilstrecken über Angers und Nantes bis zum Zielort Saint-Brevin-le-Pin bringen wir dann ohne große Ablenkungen hinter uns. Am Zielort werden wir von Julies Familie und den Kindern der Schwester wie die Sieger der Tour de France empfangen. Das ist schön. Und ich bin ganz schön platt. Weniger von den täglichen Kilometern auf dem Rad und mehr von der Stimmung zwischen Julie und mir. Die Tage zu zweit auf unseren Rädern sind kommunikationsarm gewesen, jedenfalls in meiner Erinnerung. Hätten wir uns nicht all die Schlösser, Städte und Kirchen auf dem Weg angesehen, hätten wir uns gar nichts zu erzählen gehabt. Aber ja, vielleicht ist es ja auch normal, dachte ich damals. Wir waren ja inzwischen 4 Jahre lang zusammen und jeden Tag ein großes Feuerwerk der Gefühle zu erwarten, wäre wahrscheinlich illusorisch. Und doch habe ich dieses alte Ehepaargefühl gehasst, wenn ich nachts neben ihr im Zelt oder im Bett lag. Ende Juli sind wir wieder zurück nach Berlin geflogen, dieses Mal aus Nantes und ohne den Flug zu verpassen. Unsere Fahrräder hatten wir ein paar Tage zuvor per Post zurück nach Deutschland geschickt, denn weder Julie noch ich hatten Bock auf den Hassel am Flughafen. Und so war dann auch mein einmonatiger Sommerurlaub als Freelancer vorbei. Das Geld war wieder knapp, sodass ich um Aufträge bei der Agentur buhlte. Dort hatte ich inzwischen einen dicken Stein im Brett, denn eine Sache von damals blieb ja in dieser Folge bisher noch unerwähnt. Im Frühjahr 2016 habe ich nämlich gemeinsam mit 3 KollegInnen/AuftraggeberInnen von Dark Horse ein Buch geschrieben. Es ist gelb und es ist ein Arbeitsbuch für Innovationsschaffende mit dem Titel Digital Innovation Playbook. Darauf war ich damals ziemlich stolz, denn ein Buch zu veröffentlichen war ja immer einer meiner großen Träume gewesen. Ich dachte zwar eher, dass ich mal einen Roman veröffentliche, ich gab mich aber vorerst auch mit einem Sachbuch zufrieden. Und es ist ja auch bis heute ziemlich erfolgreich und wird inzwischen, ich habe gerade nachgeschaut, in der 9. Auflage ausgeliefert. Was ist sonst noch so in diesem Jahr passiert? Ja, ich habe Yoga für mich entdeckt, beziehungsweise eigentlich hatte Julie damals ein Yoga-Studio um die Ecke entdeckt und ich bin da einfach mal aus Spaß mitgekommen und war dann auch die nächsten 2 Jahre regelmäßig da. Meistens alleine, also ohne Julie, da sie Yoga langweilig fand und lieber joggen ging. Auch in dieser Frage unterschieden wir uns damals komplett. Ich würde mich ja lieber beim Yoga verrenken, als auch nur eine Minute joggen zu müssen. Denn Laufen ist für mich komplett langweilig. Und an Weihnachten war ich 2016 wieder in Frankreich und habe erneut den Weihnachtsmann gespielt. Die Kinder haben mich erkannt, aber sie waren so nett, es mir erst danach im Geheimen zu verraten. Wisst ihr was? Mir geht so langsam die Luft aus. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch auf die Schlussgerade einbiegen und das Jahr mit den obligatorischen 3 Fragen abbinden. Von daher, Frage Nummer 1. Was habe ich im Jahre des Herrn 2016 gelernt? Ich würde sagen, wieder eine Menge, vor allem Zwischenmenschliches. Denn ich habe vor allem gelernt, dass sich Störgefühle in einer Beziehung nicht totschweigen lassen und dass sie sich auch in den allermeisten Fällen nicht einfach so in Luft auflösen, auch wenn man sich das gerne wünscht, wenn man selbst konfliktscheu und unsicher ist. Und man denkt, dass es schlimmer ist, allein zu sein, als Zeit in einer unglücklichen Beziehung zu verbringen. So, und jetzt ersetze ich das Mann in den vorherigen Sätzen mit einem Ich, denn nur so wird ein Schuh daraus. Was uns auch direkt zur zweiten Frage führt. Was ist Gott sei Dank aus dieser Zeit vorbei? Die Formulierung ist in diesem Fall unangebracht, finde ich. Denn ich glaube zwar, dass es gut ist, dass Julie und ich nicht mehr zusammen sind und sie wird man da auch sicherlich beipflichten, aber ich würde nicht sagen, Gott sei Dank ist es vorbei zwischen uns. Das klingt mir dann doch zu hart. Julie war das Yin zu meinem Yang während einer wichtigen Phase in meinem Leben. Die Beziehung mit ihr hat mich reifen lassen, mich erwachsen werden lassen und mir gezeigt, was es bedeutet, sich auf eine Person einzulassen, die wirklich ganz anders ist als ich. Auch wenn unsere Zeit nicht für die Ewigkeit bestimmt war, ist sie dennoch ein Teil meiner Geschichte, den ich nicht missen möchte. Aber ich will mich an dieser Stelle auch nicht wiederholen, denn ich glaube, ich habe in den Folgen für die Jahre 2012 bis 2017 und auch zu Beginn dieser Folge hier alles Wichtige und auch das eine oder andere Unwichtige über meine Zeit mit Julie erzählt. Deshalb ist dieses Kapitel meines Lebens jetzt abgeschlossen. Merci Julie, merci pour tout. Dritte und letzte Frage. Wie würde ich das Jahr 2016 in einem Wort beschreiben? Zweifel. So. Dann fehlt ja jetzt zum Ende der Folge nur noch die Auslosung des nächsten Jahres. Ich habe hier die Losdose mit ein paar Zetteln. Auf den Zetteln stehen Jahreszahlen, bla 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 bla. Leute, ich kann das Ende kaum erwarten, wenn ich ehrlich bin. Deshalb mache ich es mal kurz. So, beim nächsten Mal reden wir über das Jahr 2010. Okay, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht mehr, aber fuck, 2010 also. Das Jahr meines Lebens mit der schlimmsten Trennung, denn meine große Liebe Katharina sagt mir, dass sie mich nicht mehr liebt und nicht mehr mit mir zusammen sein will. Das trifft mich damals hart. Und man könnte auch sagen, das war dann der Startpunkt für die ruhelosen Jahre, die mich erst in die Arme von Julie und dann in die Arme Nathalies getrieben haben. Und wie das jeweils ausging, wisst ihr ja. Aber gut, um dieses Thema kümmere ich mich beim nächsten Mal und mal schauen, was da ansonsten noch in dem Jahr passiert ist. Ich war 2010 auf jeden Fall in Hannover und habe Fernsehjournalismus studiert, im Master. Vielleicht gibt's davon auch noch ein paar letzte, nicht erzählte Geschichten, aber mal sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich auch dieses Mal wieder fürs Zuhören, dranbleiben und wieder einschalten. Und ich hoffe, dass wir uns zur nächsten Episode hören, wenn es wieder ausufernd und in Erinnerungen schwelgend heißt.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
PS. Obwohl ich zu Beginn der Sendung erzählt habe, dass ich kaum Lieder über Julie geschrieben habe, heißt das nicht, dass ich gar kein Lied über sie geschrieben habe. Deshalb möchte ich euch jetzt den Song »Irgendwo blieb die Liebe auf der Strecke« aus dem Album »Und heute sind wir erwachsen« von meinem Solo-Musikprojekt »Die Erinnerungsmaschine« vorspielen. Alle Erinnerungsmaschine-Songs findet ihr auf Spotify, Tidal, Apple Music und allen anderen Streaming-Plattformen eurer Wahl. Bis bald!
Ein Meer aus Kippen auf dem Asphalt, ich zähle sie alle und fühle mich so furchtbar alt. Wieso hat mich niemand davor gewarnt, dass ich Schmerz oft als Liebe tarnt? Bitte geh noch nicht, bleib noch ein bisschen hier. Sag mir, was dir fehlt, ich besorge es dir. Wir haben dieses Gespräch so oft geführt. Es hat zu nichts geführt und uns irritiert. Denn wir haben versucht, an etwas festzuhalten.